Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem Best of Leute 2020. Und dieses Jahr war ein besonderes Jahr für Tagesschausprecher Jan Hofer. 35 Jahre lang war er Gesicht und Stimme der Tagesschau. Am 14. Dezember hat er dann zum letzten Mal die Tagesschau moderiert. Seit 16 Jahren war Jan Hofer sogar nicht nur normaler Sprecher, sondern auch Chefsprecher der Tagesschau. Ich habe ihn gefragt, was ein Chefsprecher von den anderen Sprechern unterscheidet.
Also zunächst einmal gar nichts, sondern er ist so eine Art Primus inter pares, also Erster und dergleichen. Man hat ein paar Aufgaben, man ist die Schnittstelle zwischen der Chefredaktion und der Programmdirektion, wenn es um die Belange der Sprecher und Moderatoren geht. Man ist zuständig für die Dienstplangestaltung, für die Urlaubsgestaltung, also für alles, was irgendwie damit zu tun hat und entlastet praktisch die Chefredaktion.
Okay, aber das ist dann schon ein sehr administrativer Job auch.
Das ist so, ja. Und der ist auch nicht immer angenehm, weil man muss ja auch manchmal unangenehme Dienste, Weihnachten, die habe ich dann selber gemacht irgendwann.
Wenn Sie zum Beispiel im Urlaub waren, waren Sie dann immer noch erreichbar, wenn was immer im Dienstplan umgestrickt werden musste?
Immer. Also ich bin, glaube ich, seit, ich weiß nicht, 20 Jahren nicht mehr in Urlaub gefahren, wenn ich nicht hätte online sein können. Das war immer so, ja.
Was sagt Ihre Frau auch dazu?
Ach, die kannte das nicht anders. Ich habe auch schon mal Dienstpläne in Khartoum gemacht, fällt mir gerade ein, im Sudan. Weil da gab es irgendwie eine Änderung, jemand wurde krank und das musste gemacht werden. Und dann habe ich in dem Hotelzimmer, wo ich da war, die Dienstpläne geändert und online rübergeschickt. Das geht heute ja alles wunderbar.
Sie gelten ja generell als technikaffin. Mir hat mal jemand erzählt, der Hofer hatte quasi schon einen Rechner, als es noch gar keinen Rechner in Deutschland gab. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich hatte vor allen Dingen schon einen Rechner mit einer Wechselfestplatte, damit ich vom einen Rechner zum anderen meine Daten mitnehmen konnte. Das war ein Trumm, der, glaube ich, 10 Kilo gewogen hat oder so, und hat auch nicht lange überdauert. Aber das ist in der Tat so. Ein paar Kollegen und ich haben damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mit meinem privaten Programm mal angefangen, die ersten Texte zu schreiben. Auf einem Computer. Zu der damaligen Zeit war das so, dass viele der Redakteure den Computer ablehnten. Das war für die Teufelszeug irgendwo. Die wollten das nicht. Die konnten sich nicht vorstellen, mal irgendwann nicht mehr mit Papier zu arbeiten. Ich glaube, es ist eine Generationenfrage. Und dann hat sich das sehr schnell geändert. Wir hatten ja zu der Zeit noch eine wunderbare Einrichtung, nämlich Pappenassis.
Bitte was?
Pappenassis.
Was ist das?
Ja, das wusste ich, dass Sie das jetzt fragen. Das kann ich sagen. Wir hatten Studenten in der Regel, die einen Studentenjob hatten. Und die mussten im Studio, standen die vor einem Gestell. In diesem Gestell waren Pappen. Und zwar so farbige Pappen, wo Landkarten drauf gemalt waren, wo mit Letraset, das war so eine Schrift, die man aufkleben musste, beispielsweise die Namen der Städte eingetragen wurden. Also ich sage jetzt mal Italien, Rom und dann stand da irgendwo noch Lombardei oder irgend sowas. Unten drunter Ministerpräsident zurückgetreten. Das wurde aber alles per Hand gemacht. Und dann stand diese Pappe in einem Gestell. Und vor diesem Gestell stand eine Kamera, die das abgefilmt hat. Und über ein technisches Verfahren namens Blue Box, will ich jetzt nicht groß erklären, wurde das hinter mir auf die Leinwand projiziert, sodass der Zuschauer das sehen konnte. So, da standen also jetzt so 10 Pappen, jeweils zu den entsprechenden Themen. Und der Regisseur, der schrie dann über den Kopfhörer an den Pappenassi, zieh! Und dann musste der ganz schnell eine Pappe wegziehen, damit die nächste zum Vorschein kam.
Das ist störungsanfällig,
so,
oder? Würde ich mal sagen,
das System. Und so wurde Fernsehen gemacht. Ja, das war sehr spannend.
Zu so schnell gezogen?
Ja. Ja, und da hat er auch mal 2 weggezogen, das Versehen. Und die Pappenassis, das waren hochspezialisierte Leute. Da gab es welche, die konnten das, und es gab welche, die konnten das partout nicht.
Die haben zu langsam gezogen.
Genau, ja.
Und die Nachrichten haben Sie damals noch mit Schreibmaschine getippt, bevor Sie
als... Die wurden mit Schreibmaschine getippt. Die Sekretärinnen hatten so alle halbe Jahre eine Sehnenscheidenentzündung. Und dann wurde das dupliziert mit Blaupapier.
Das war, bevor Sie mit Ihrem Privatcomputer in der Redaktion angerückt sind.
Ich würde Ihnen wirklich mal empfehlen, einen Untertitel zu machen, weil viele junge Leute wissen nicht, wovon wir reden.
Herrlich. Haben Sie manchmal Sehnsucht nach dieser guten alten Zeit, wo alles vielleicht noch ein bisschen ruhiger war?
Ich sage Ihnen mal einen sehr philosophischen Satz. Ich glaube, die Menschheit kann nur überleben, weil sie ein schlechtes Gedächtnis hat. Alles, was wir so toll finden von früher, genauer betrachtet, war gar nicht so toll. Das ist, glaube ich, eben eine der positiven Seiten des menschlichen Lebens, dass man diese Dinge einfach verdrängt. Und deswegen gucke ich auch nicht so gerne zurück. Ich habe immer gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Du musst wissen, wo du herkommst. Du musst wissen, ob du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Aber die Zeiten zurück möchte ich nicht haben. Nee.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eine der am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen waren Musiker, Schauspieler und Kabarettisten, für die es kaum Auftrittsmöglichkeiten gab. Auch Urban Priol, einer der erfolgreichsten deutschen Kabarettisten, musste sein Theater in Aschaffenburg erstmal schließen. Er selbst trat im Autokino auf. Er nimmt gerne die Mächtigen auf die Schippe und gilt auch als nicht gerade großer Fan der Kanzlerin. Ich habe ihn gefragt, wie zufrieden er mit der Rolle Angela Merkels als Krisenmanagerin war.
Ich wäre mit dem Begriff Managerin etwas vorsichtig. Also erstmal hat man ja wochenlang überhaupt nichts gehört. Dann hat sie einmal huldvoll zu ihrem Volk gesprochen, das auch noch als besondere Leistung dargestellt, wende mich heute mit einer außergewöhnlichen Ansprache an sie, weil sie einmal in 15 Jahren im Fernsehen außerhalb ihrer Neujahrsansprachen spricht. Habe ich gesagt, und alle sagen, oh danke, Frau Königin, dass Sie sich mit uns unterhalten. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie immer in einem Atemzug genannt wird und deshalb ihr Licht so hell strahlt, weil sie sagt, wenn du dir mal anguckst, wie der Trump in Amerika und was der Johnson und der in Brasilien da, der Bolsonaro, da können wir aber froh sein, dass wir die Merkel haben. Naja, also wenn man sich mit solchen Leuten messen muss, dann wird es für mich auch etwas bedenklich.
Okay, also ich merke schon, zwischen Ihnen und Merkel passiert nichts mehr.
Also sie macht es unaufgeregt, das ist okay, das kann man attestieren, aber das hat sie ja immer gemacht. Das ist ja auch die Art ihrer Ansprachen ist eigentlich immer gleich. Egal, ob es die Bankenkrise war, ob die Klimakrise, als die Flüchtlinge kamen, jetzt haben wir halt Corona. Und irgendwann wird sie ihrem Nachbarn sagen, übrigens, also der Hund, der hat Arbeitsklausel, den musst du einschläfern. Wird genau die gleiche Ansprache kommen.
Was war für Sie der größte Aufreger in der letzten Zeit?
Natürlich Wirecard. Wenn man sich die Diskussion an und über die Börsen mal so ein bisschen vor Augen führt, und über die Hilfen, die wir den gebeutelten Südländern in Europa leisten sollten, die Corona-Bonds, wo jeder aufschrie, hier wird die Büchse der Pandora geöffnet. Und dann kam Wirecard und hat gesagt, wir sind aber die Büchse der Pandora. Da wird noch ein größerer Schaden entstehen an der Börse. Das hat mich aufgeregt, dann die selbstgefällige Art, außer zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht von Philipp Amthor und dass sich Union und FDP, es dröselt jetzt ein bisschen auf, aber immer noch vehement gegen diese Lobbyregister sich gestellt haben. Dann, dass der Prozess gegen die Dieselbetrüger von VW einfach so eingestellt worden ist und VW die Kosten auch noch übernimmt und dann die Steuerzahler das wieder machen können, damit VW seine Dieselverbrecher elegant freikaufen kann. Es gab vieles, was in der Corona-Krise so unter dem Radar durchgerutscht ist.
Aber dafür haben wir ja Sie als guten Beobachter.
Ja, ich bin sehr fleißig. Ich gucke mir alles an und gucke vor allen Dingen auf die kleinen Meldungen. Das sind nämlich oft die interessantesten. Die große Meldung zum Beispiel.
Nachrichten gucken Sie pro Tag? Oder
naja, ich fange mit dem Morgenmagazin an. Dann habe ich schon mein Grundadrenalin und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel dann schaue. Dann hole ich mal meine Zeitung, dann surfe ich ein bisschen im Netz und dann bastel ich mir da zusammen.
Aber Sie sind ein richtiger Nachrichten-Junkie.
Ja, ja. Ich will schon gerne wissen, was um mich herum passiert.
Wenn Sie in Urlaub sind und an keinem neuen Programm arbeiten, können Sie da mal richtig abschalten?
Ja.
Oder geht es weiter mit Nachrichten?
Nein, dann habe ich meine Bücher und nehme nur die notwendigsten Nachrichten zur Kenntnis. Es sei denn, ich muss im Urlaub auch schon wieder an einem neuen Programm arbeiten. Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber allein schon, ich fahre meistens auf den Campingplatz. Also von daher ist die Gefahr, Morgenmagazin zu schauen oder sonst irgendwas, schon äußerst gering. Und es tut auch sehr gut.
Zwischendurch mal.
Ja.
Sie sind ja politisch schon seit frühester Kindheit geprägt durch ein sehr politisches Elternhaus. Ihr Vater war Schulleiter, die Mutter Chefsekretärin des Bürgermeisters. Wie einig waren sich die beiden in ihrer politischen Ausrichtung?
Also meine Eltern waren sich ziemlich einig. Die lagen auf einer Wellenlänge.
Auf SPD-Linie?
Ja, also richtig sozialdemokratisch halt, wie es damals noch war. So 70er Jahre konnten wir ja noch sagen, was heute sagen, die Linkspartei war ja damals war das die Sozialdemokratie. Und spannend wurde es immer bei Familienfesten, wenn dann die ganzen Verwandten kamen, und da ging es hoch her, weil da waren also gestandene CSU-Fans dabei, die natürlich damals mit Willy Brandt überhaupt nichts anfangen konnten, und da wurde gestritten und gemacht, weil dann die 72er Wahl im Kinderzimmer, ich habe dann gehört, wie sie drüben, au, dann. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, so, wenn sie das Essen serviert hat, gesagt, bitte, aber wenn ihr euch heute streitet, nicht schon wieder gleich vor der Suppe noch, wartet noch ein bisschen wenigstens. Aber das waren noch Debatten, das war richtig, da ging es richtig hoch her.
Das hat Ihnen als Kind auch richtig Spaß gemacht.
Mir hat es Spaß gemacht, und da wurde ich politisiert, und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann, damals hatten wir ja noch die großen Kracher, Wehner, Strauß, Brandt, dann versucht, die nachzumachen, weil ich mit den Lehrern habe ich angefangen und habe gesagt, wenn du Lehrer nachmachen kannst, vielleicht kannst du auch die Politiker, und so bin ich da reingewachsen. Und dann musste ich natürlich dann bei Familienfesten immer, komm jetzt, Urban, mach mal den. So hat sich das dann
hat also sich Sie das wurden dann von jeder Partei dann befeuert. Sie konnten Politiker jeglicher Couleur nachmachen.
Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zum Weltfrauentag hatten wir eine wirklich starke Frau zu Gast, Manuela Rousseau. Heute sitzt sie in mehreren Aufsichtsräten, ist Professorin für Kultur- und Medienmanagement und kämpft dafür, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Ich habe sie gefragt, ob ihre Mutter eine weibliche Vorbildfigur für sie war.
Meine Mutter ist geflohen, also die ist 1932 geboren und ist mit 9 Geschwistern aufgewachsen, und sie hat die Flucht erlebt über die Ostsee und ist dann nach Schleswig-Holstein gekommen. Meine Mutter war eine Frau, die es nicht mochte, ein Mädchen zu sein. Sie hat es nicht so erlebt, dass die Mädchen gleichberechtigt sind. Sie hat nicht erlebt, dass sie sich selbst entwickeln durfte. Und sie hat mir mitgegeben, dass ich die größte Enttäuschung in ihrem Leben war.
Das hat sie so gesagt.
Das hat sie so gesagt und auch immer und immer wieder gesagt. Also nicht nur einmal, sondern sie hat damit rübergebracht, ich war erst glücklich, als ich meinen Stammhalter bekommen habe. Das ist schon ein Paket, mit dem ich da ins Leben geschickt wurde. Aber im Nachhinein kann ich auch dem was Positives abgewinnen. Ich war ja immer in einer Konkurrenzsituation zu meinem Bruder, um zu beweisen, ich kann das doch, und auch Mädchen können das leisten und Mädchen können genauso viel wie Jungs. Insofern ist das vielleicht etwas, womit ich heute das Scheitern und das immer wieder aufstehen und immer wieder das Gegenteil beweisen und auch nicht aufgeben mit der Muttermilchpumpe was aufgesaugt habe.
Was durfte denn Ihr Bruder zum Beispiel im Vergleich zu Ihnen, was Sie nicht durften als Mädchen?
Also er durfte natürlich eine höhere Schule besuchen. Und er war, also auch in der Sprache war er immer der Kronprinz, ja. Er wurde immer hervorgehoben und guck mal, was der kann und wie toll. Ich war in der ersten Klasse, mein Bruder war 3 Jahre jünger oder ist 3 Jahre jünger. Also, da meinte meine Mutter, diese Aufgabe kann dein Bruder sogar rechnen. Also du schaffst das nicht. Aber es war immer dieser Ton da drin, mir klarzumachen, du kannst das sowieso nicht.
Dafür hatten sie andere Kompetenzen, nämlich Führungsqualitäten wie Delegieren, die sich damals schon gezeigt
haben. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das stimmt. Ich war nicht sehr ordentlich, das gebe ich zu. Also wer in meinen Schrank geguckt hat, der sah schon, das Mädchen war schnell mit den Sachen, die sie reingeräumt hat. Und meine Mutter hatte die Eigenschaft, diesen ganzen Schrank auszuräumen, alles rauszuschmeißen, wenn ich von der Schule kam, mir mitzuteilen, ich wäre mal wieder dran, meinen Schrank aufzuräumen. Guck doch mal, wie der Schrank von deinem Bruder aussieht. Dann habe ich gedacht, na gut, wenn der so gut ist, dann müsste ich doch mal gucken, ob ich von meinem Taschengeld was abzweige und meinem Bruder animiere, meinen Schrank aufzuräumen. Den Deal haben wir auch miteinander gemacht. Das hat er relativ lange gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter das mitbekam. Da war das Spiel vorbei.
Ja. Pech eigentlich für Ihren Bruder, ne? Damit war ein guter Zusatzverdienst gestrichen.
Pech für uns beide, ja.
Ja. Als Sie selbst viele Jahre später das Bundesverdienstkreuz bekommen haben für das vielfältige ehrenamtliche Engagement, das Sie auch noch nebenher machen, da hat Ihre Mutter dann zu Ihnen gesagt, ich bin stolz auf dich, ich hätte nie gedacht, dass du es mal weiterbringst als dein Bruder. Das war ja aus Sicht Ihrer Mutter ein maximales Lob. Konnten Sie sich damals darüber freuen?
Ja, ich konnte mich tatsächlich darüber freuen, weil meine Mutter und ich haben ein Wochenende miteinander verbracht. Ich schätze so um die 40, da hatte ich zu ihr gesagt, können wir mal ein Wochenende wegfahren und ich darf dir mal alle Fragen stellen, die du mir nie beantwortet hast. Wie hast du dich als Mädchen gefühlt? Wie war das mit der Flucht? Warum hast du dich nicht sozusagen selbst aus dieser Rolle befreit? Und wir haben wirklich ein so offenes Wochenende miteinander gesprochen das Wochenende über, dass wir beide, ich glaube, fast genauso viel geweint wie gesprochen haben, weil wir so viele Dinge voneinander gelernt und verstanden haben, dass wir unseren Frieden damit gemacht haben. Also ich trage meiner Mutter heute nichts mehr nach. Es ist ein Stachel, ja. Aber es ist ein Frieden, den wir miteinander gefunden haben, dem ich fast jedem Menschen empfehlen würde, mit seinen Eltern mal auf Augenhöhe Gespräche zu führen. Man bekommt ein Verhältnis, das sozusagen sich, meins hat sich rausgelöst aus diesem Kind, aus diesem abhängigen Kind, sondern ich habe eine erwachsene Frau erlebt, sie hat eine erwachsene Frau erlebt und wir haben unsere Gefühle miteinander teilen können. Das hat uns beiden sehr gut getan, sehr gut.
Ihr Vater, was hat der in ihrer Kindheit für eine Rolle gespielt? Konnte der ihrer Mutter nichts entgegensetzen?
Wenig, so ehrlich habe ich jetzt noch nie geantwortet. Mein Vater und meine Mutter haben sich scheiden lassen, da war ich 10. Und mein Vater hat sehr viel Alkohol getrunken. Also der hat sich nicht wirklich durchsetzen können. Der hat später dann eine zweite Frau gefunden und hat wirklich auch ein sehr gutes Leben geführt. Und meine Halbgeschwister haben einen ganz anderen Vater erlebt, als ich ihn erlebt habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In diesem Jahr wurde auch 75 Jahre Kriegsende begangen. In Leute zu Gast war Niklas Frank, der Sohn von Hans Frank, der unter dem unrühmlichen Namen der Schlächter von Polen bekannt geworden ist. Er gilt als einer der größten Kriegsverbrecher und wurde bei den Nürnberger Prozessen hingerichtet. Niklas Frank musste mit der Tatsache, Sohn eines Massenmörders zu sein, leben, seit er ein Kind war. Als Journalist hat er sich immer wieder an seiner Familiengeschichte abgearbeitet. In Leute erzählte er mir, wie fasziniert er immer war, wenn er als Kind im Kino saß und den Vater im Vorprogramm sah. Die Nürnberger Prozesse wurden nämlich damals dort übertragen.
Also das war in jedem Fall war das was Besonderes, weil in den meisten Familien rings um uns waren die Väter gefallen oder kamen schwerbehindert nach Hause, während unser Vater war verhaftet worden. Das war eine Sache, die man nicht vergleichen konnte. Das war was Besonderes und dann ein Jahr lang in der Presse die Berichte über den Prozess, wo mein Vater zwar nicht immer vorkam, aber die Fotos waren immer und er saß ja zum Stolz der Familie Frank in der ersten Reihe und nicht in der zweiten. Das war schon was. Das war schon was, dass man immerhin da so prominent ist, dass man in der Wochenschau seinen eigenen Vater sehen kann.
Wann ist Ihnen denn dann als Kind tatsächlich zum ersten Mal so richtig klar geworden, für welche Gräueltaten Ihr Vater verantwortlich ist?
Ja, das war, die Amis haben dann eine Zeitung rausgebracht. Die war nun in der wirklich mal endlich wieder eine freie Zeitung. Und da waren jede Menge Fotos drin über KZ-Leichen. Und das hat mich geschockt, weil es stand immer drunter Polen. Das Polen hat mich erschreckt, weil ich dachte natürlich, Polen ist oder war ein privater Besitz der Franks. Weil da ist es uns ja sehr gut gegangen mit der Burg im Krakau und Schloss Gressendorf und was weiß ich. Und das hat mich geschockt und hat zum ersten Mal diese Verbindung hergestellt zwischen meinem Vater, von dem ich wusste, dass er ein mächtiger Mann war und in Polen eben regierte, und diesen KZ-Leichen. Und mein ältester Bruder Norman, der hat diese Fotos natürlich auch gesehen und der ist damals zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, Mutti, wenn diese Fotos stimmen, dann hat der Vati keine Chance. Weil da war er natürlich schon im Prozess in Nürnberg. Und das hat mich geschockt und hat mich, glaube ich, ein Leben lang begleitet, ohne dass ich mir dadurch hätte das Leben kaputt machen lassen, das muss ich auch sagen.
Ihr Vater wurde dann hingerichtet in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1946. Wann haben Sie ihn das letzte Mal vor seinem Tod gesehen?
Ich habe immer gedacht, das war nach der Urteilsverkündung. Aber es war, wie ich in der Zwischenzeit recherchiert habe, war natürlich vor der Urteilsverkündung. Da bekamen die Familien der Angeklagten nochmal die Chance, den Vater zu sehen. Und da fuhren wir, es war so um den 20. September 1946 herum, und da sind wir eben hingegangen, nacheinander, also alle 5 Kinder, die wir waren. Und ich habe ihn dann, das ging so 10-minutenweise, würde ich sagen, saß dann auf dem Schoß meiner Mutter, ihm allein gegenüber, in diesem Raum, wo aber ringsherum Barrieren waren, diese Glasfenster und das Gitter, dass man sich verstehen konnte. Und da saßen auch eben Göring und Speeren, wie sie alle hießen. Und da hat er mich angelacht und mit mir geplaudert und mich belogen, weil ich wusste ganz genau, er wird hingerichtet.
Was hat er zu ihm gesagt?
er hat vor allem mit mir herumgespaßelt, dass wir bald wieder lustig Weihnachten feiern am Showhof in unserem Haus am Schliersee. Und ich habe mir wirklich gedacht, ob sie es glauben oder nicht, Freien, ich habe mir wirklich gedacht, warum lügt er? Er weiß doch, dass er gehängt wird. Das kam auch daher, weil der Anwalt meines Vaters schon im Sommer 1946 zu meiner Mutter kam in Neuhaus am Schliersee und ihr sagte, Frau Frank, die Beweise sind so unermesslich gegen ihren Mann, der wird keine Chance haben, mit dem Leben davon zu kommen. Das haben wir auch erfahren und für mich war das da auch ganz klar. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht, dass er mich in dieser Weise belügt und mir vorgaukelt, wir würden bald mit ihm in Freiheit Weihnachten feiern können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie wir alle hat sich auch der Kabarettist Florian Schröder nicht träumen lassen, was für Auswirkungen Corona haben wird und wie schlecht es für ihn und seine Branche mit Auftritten in diesem Jahr aussehen wird. Umso glücklicher war er, als er mit seinem Programm Neustart während des Sommers ein paar Auftritte hatte. Aber der Auftritt von ihm, der für das meiste Aufsehen gesorgt hat, war bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart. Meiner Kollegin Claudia Diek hat er erzählt, wie es dazu kam.
Ich hatte eine Aufzeichnung im NDR-Fernsehen meines Programms im Juni, ohne Publikum natürlich. Und ich hatte eine neue Nummer, die jetzt eigentlich Teil des Neustartprogramms werden sollte und auch wurde, die ich einfach schon mal gemacht habe, weil ich so Lust hatte, die zu spielen. Und es ist eine Nummer, in der ich mich in einen Verschwörungsideologen verwandle.
Wollen wir einen kleinen Ausschnitt vielleicht einspielen? Dann,
gerne.
Das ist vielleicht dann leichter zum Nachvollziehen.
Ja. Moment. Die Wahrheit ist, Drosten ist gar kein Wissenschaftler. Wirklich, es ist so, ich schwöre es euch, das wird verschwiegen, er ist kein Wissenschaftler. Wenn die Leute das alle wüssten, dann würde das ganze Kartenhaus in sich zusammenfallen. Drosten, das ist der Vater des Shutdowns, das ist der wahre Diktator. Merkt ihr was, Freunde? Und eigentlich, um das auch mal zu sagen, darf ich das hier alles gar nicht sagen. Ich darf das eigentlich gar nicht. Das geht nur, weil Corona ist, weil hier keiner mehr ist, weil ich hier alleine bin, weil hier keiner mehr ist, der zuguckt. Kein Publikum, kein Redakteur, kein Regisseur. Weil in ihrer Corona-Hysterie alle nach Hause gegangen sind mit ihren Masken, die sowieso nichts bringen.
Sehr eindrücklich. Wenn man es hört, vielleicht sogar noch mehr, als wenn man es sieht, merke ich gerade. Die Ironie haben Verschwörungsmystiker nicht verstanden.
Nee, die haben das ernst genommen. Und die Nummer ist auch ganz bewusst so gestrickt, dass sie permanent an der Grenze zwischen Wahrheit und Wahnsinn, zwischen Fiktion und Fakten hin und her springt. Also es kommen auch tatsächlich ernste, kritische Töne gegenüber den Maßnahmen, die eben auch in diesen Kreisen beliebt sind, aber eben verändert werden. Und dann gab es die Querdenker 711 aus Stuttgart, die das ernst genommen haben und mir eine Einladung geschickt haben und mich gefragt haben, ob ich als einer der Bekehrten, die jetzt auf ihrer Seite sind, nicht gerne in Berlin bei der großen Demo sprechen möchte. Und dann habe ich eine Weile überlegt und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Berlin hat dann zum Glück nicht geklappt und dann haben sie mich gefragt, ob ich eine Woche später nach Stuttgart kommen würde. Das war der viel bessere Ort, weil es nicht so aufgeheizt, nicht so aggressiv war, weil weniger Leute da waren. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich die Chance, das Ganze, wie man sagt, zu pranken und da mal zu gucken, wie es denn wirklich aussieht mit der Meinungsfreiheit.
Meinungsfreiheit heißt, alles sagen zu dürfen. Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Okay. Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Sehr gut. Dann möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Warum das Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können.
Und da kommen die Buhrufe. Das hat sie vermutlich nicht überrascht.
Nein, das habe ich mir fast gedacht, dass es so kommen würde. Es war einkalkuliert, ja.
Und hatten Sie Angst?
Angst nicht, aber Respekt. Weil es ist ja schon wirklich das, was Steve Jobs immer genannt hat, thinking outside the box. Also es ist im Grunde talking outside the box. Das heißt, normalerweise habe ich ja, egal was ich mache, immer die Gewissheit, ich komme prinzipiell vor ein Publikum, das mich mindestens nicht ablehnt und im besten Fall sogar sehen möchte, was ich zu sagen habe. Und da waren ja die Vorzeichen komplett umgekehrt. Ich war vor einem Publikum, von dem ich annehmen musste, dass es mich ablehnt. Und ich wusste gar nicht, wie das läuft. Es hätte ja auch sein können, ich komme da raus und die buhen mich direkt von der Bühne, weil ich für sie ein Systemclown bin. Das war nicht der Fall, die mochten mich ja am Anfang und ich habe ja dann auch ein paar Scherze gemacht, die ihnen gefallen haben, um sie so ein bisschen zu kriegen. Und aber davor hatte ich schon Respekt, weil es war ein Experiment mit offenem Ausgang. Es hätte auch sein können, sie buhen mich mitten in der Nummer von der Bühne, ich kann es nicht zu Ende erzählen und es verbreitet sich im Internet und es bleibt ein Ausschnitt und alle fragen sich, wo steht der Schröder jetzt? Ist er wirklich rübergegangen oder nicht?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein beeindruckender Leute-Gast in diesem Jahr war auch Boris Grundl, einfach weil seine Lebensgeschichte wirklich Mut macht. Heute ist er einer der erfolgreichsten deutschen Management-Trainer und ist ein wohlhabender Mann mit einem Zweitwohnsitz auf Mallorca. Als er vor 30 Jahren nach einem Unfall querschnittsgelähmt wurde, sah seine Perspektive allerdings alles andere als rosig aus. Nur zu gut erinnert er sich an seine Zeit als Sozialhilfeempfänger, ein Jahr nach dem Unfall und seine Beratungsgespräche auf dem Sozialamt, wie er Hans Lohmann erzählt hat.
Also das Erleben dieser Enge war erstmal für mich brutal. Also der Satz beim Sozialamt, wir müssen schauen, wo wir sie unterbringen, der war schon vom Tenor her so, dass man den Glauben an mich verloren hatte. Mhm. Und wenn das ginge, dass obwohl dort wirklich schwierige Situationen und Menschen zusammenkommen, dass dort Menschen sind, die trotzdem nicht den Glauben an den anderen verlieren und ihm sagen, es gibt eine Möglichkeit, es gibt Wege, es gibt immer eine Möglichkeit, dann wäre das natürlich unglaublich wertvoll. Aber da reden wir jetzt nicht nur von so einem Amt, da reden wir auch von Lehrern, da reden wir auch von Führungskräften, da reden wir von Verantwortungsträgern generell, dass ich den Glauben an einen Menschen und den Möglichkeiten, die diesen Menschen umgeben, dass ich den sehr, sehr hoch halte.
Was aber schwierig ist, wenn man den Eindruck hat, der Mensch gegenüber hat resigniert und ist im Grunde genommen fertig, ja. So wie so ein lebender Toter. Wer muss da eher liefern dann?
Ach, es sind eigentlich beide. Es ist, ich meine, wenn bei uns manchmal der Stecker gezogen wird, so war es ja bei mir auch im Unfall, als ich da in meinem Wendebett lag, ne, ein Drehbett. Da gucken sie ein paar Stunden an die Decke, ein paar Stunden an den Boden und das mehrere Wochen lang. Da verlieren sie natürlich auch den Glauben und da brauchen sie auch andere Menschen, die ihnen etwas zusprechen. Aber irgendwann mal müssen sie es eben auch aufnehmen. Und wir reden professionell von der erlernten Hilflosigkeit. Das Wort ist schon schön, es ist erlernt. Weil die Selbstwirksamkeit, also zu merken, dass ich einen Unterschied ausmache, dass ich handeln und wirken kann, eben gen Null gegangen ist. Und dann zu akzeptieren, dass Selbstvertrauen ist unten, Ziele sind unten und ich muss praktisch anfangen mit, ja, kann ich selber einmal um den Block gehen. Also ich mache es mal ein bisschen extrem. So wie bei mir kann ich selbst um die Ecke in den Supermarkt einkaufen und wieder zurückgehen. Das ist dann ein Akt, Ziele setzen, erreichen und jawohl, ich habe es geschafft. Und für mich war mal eine Socke anziehen 4 Minuten, mich selber anziehen 4 Stunden. Aber heute Morgen, selbst mit Katzenwäsche, ist es immer noch über 30 Minuten. Also wir machen uns da mal nichts vor. Es ist immer noch eine richtige Berserkerarbeit. Und das ist sicher ein Zusammenspiel immer von zwei Menschen. Da für mich die persönliche Entwicklung oder menschliche Entwicklung der Beruf oder Berufung geworden ist, ist das natürlich mein Lieblingsthema. Es ist ein Weg, den zwei zusammen geben. Der dem anderen auf die Beine hilft und der andere, der sie annimmt und den Weg geht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gleich zu Anfang der Corona-Krise hatten wir einen Mann zu Gast, der sich mit Krisen bestens auskennt, Marc Wallert. Er hilft als Vortragsredner und als Trainer Menschen, gut durch Krisen zu kommen. Er selbst spricht aus Erfahrung. Vor 20 Jahren wurde er gemeinsam mit anderen Urlaubern aus seinem Urlaubsort in Malaysia auf die Philippinen entführt. 140 Tage war er dann in den Händen der Entführer. Mehrfach ist er dabei in die Feuergefechte zwischen den islamistischen Rebellen und dem philippinischen Militär geraten.
Also die Todesangst war in diesen Momenten schon extrem. Also das war wirklich eine Situation, die so extrem ist, wie man sich das als Zivilist gar nicht vorstellen kann. Nämlich so unfassbar laut an sich schon mal. Und dann immer dieses russische Roulette, wenn also eine Granate durch die Luft fliegt und man hört dieses Heulen dieser Artillerie und irgendwo schlägt sie ein. Und das ist pures Glück, ob man getroffen wird oder nicht. Insofern waren wir dann immer froh, wenn wir möglichst schnell so aus der Schusslinie gekommen sind. Das hat aber mitunter auch schon eine Weile gedauert.
Jetzt könnte man sich auch vorstellen, dass man in einer Situation komplett durchdreht. Wie haben Sie selbst Ihre Angst in diesem Moment in den Griff gekriegt?
Na, ich habe eine ganz verrückte Reaktion an mir festgestellt, die ich auch so vorher bei mir gar nicht zumindest bewusst so kannte. Und das war tatsächlich Galgenhumor. Die Entführer hatten uns ja konkret auch gedroht, uns zu enthaupten, wenn kein Lösegeld gezahlt wird, wenn das philippinische Militär also nochmal angreift, uns versucht zu befreien. Und als sie sagten eben, dass sie uns möglicherweise enthaupten, da kam mir dann eben der Satz, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Ja, und das war natürlich eine verrückte Situation oder eine verrückter Gedanke. War auch gar nicht ein Witz, aber das war einfach wie so ein Ventil, um erstmal Druck abzulassen. Hat jetzt die Situation an sich das Problem nicht gelöst, aber zumindest so ein bisschen was von dieser inneren Anspannung.
Was hat Ihnen außer Galgenhumor noch am meisten geholfen, durchzuhalten?
Besonders Kraft hat mir gegeben, dass ich mir in diesen teilweise sehr, sehr schwierigen und bedrückenden und manchmal gefühlt aussichtslosen Lagen ganz bewusst Bilder mir so ausgemalt habe, mein Leben nach meiner Freilassung. Also ich habe mich gedanklich und auch mit allen Sinnen so in die Zukunft schon ein Stück weit reingebeamt und konkret habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, wie ich meinen Bruder, meinen älteren Bruder, der ja noch in Deutschland war, wie ich ihn einfach wiedersehe, wie ich ihn in den Arm nehme, wie ich ihn auch wirklich riechen kann, wie wir zusammen mit einem kühlen Bier auf die Freiheit anstoßen. Das war ein Bild, da konnte ich mit allen Sinnen wirklich reingehen und das hat mir die Zuversicht gegeben, diesen Moment werde ich auch tatsächlich erleben.
Hat Glaube für Sie auch eine Rolle gespielt? Ich weiß nicht, wie religiös Sie sind.
Na, ich habe schon eine Erziehung genossen mit christlichen Werten. Ich bin jetzt nicht bibelfest und auch nicht kirchentreu. Woran ich tatsächlich glaube, ist, dass eben Gebete zum Beispiel Wirkung entfalten und durchaus auch in dem Sinne, dass man auch für Menschen beten kann. Und das haben damals viele Menschen getan, die in Deutschland das mitverfolgt haben. Die haben für uns gebetet. Das haben wir dort auch dann tatsächlich später dann erfahren. Und als wir das mitbekommen haben, hat uns das große Kraft gegeben, allein schon zu wissen, dass man nicht allein ist, dass Menschen an einen denken, das an sich hat schon sehr, sehr viel Kraft gegeben. Dafür bin ich auch bis heute immer wieder sehr, sehr dankbar.
Und Sie haben ja sogar Päckchen in den Dschungel bekommen.
Ja.
Von wildfremden Leuten zum Teil.
Ja, von wildfremden Leuten. Das war ja eine in vielerlei Hinsicht ganz verrückte Situation überhaupt. Und dass wir also mitten im Dschungel sitzen, dass tatsächlich aus Deutschland Menschen Pakete geschnürt haben oder Postkarten geschrieben haben. Eine Frau hat sich einen ganzen Karton zusammengepackt mit Dingen, wo sie dachte, die sind vielleicht nützlich. Darunter war dann auch ein Rasierset, also ein Dachshaarpinsel und so eine kleine Rasiercreme. Also ein unglaublich schwerer Keramikbecher. Und das war jetzt nicht unsere dringendste Not. Also sie hat sich wahrscheinlich gesagt, ihr könnt euch ruhig mal rasieren. Ich musste an der Stelle schmunzeln. Ich habe tatsächlich diesen Rasierbecher heute noch, weil das also einfach der Gedanke war süß, ja. Und einmal hat mir jemand eine Postkarte geschrieben, da stand nur drauf, Mark Wallert, Philippinen. Das hat damals gereicht, ja, weil das ja so stark in den Medien war. Das kam an und es war wirklich jemand, der kam nur in diesen Wald gelaufen, hatte also irgendwie einen Bezug zu den Entführern und hat dann also gesagt, who is Mark Wallert? Da habe ich die Hand gehoben und habe ich eine Post bekommen. Das war schon sehr, sehr verrückt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Einer meiner persönlichen Heldinnen in diesem Jahr heißt praktischerweise auch so Kerstin Held. Sie war zu Gast bei uns am Muttertag. Kerstin Held hat zwar keine eigenen leiblichen Kinder, hat aber 12 Pflegekinder großgezogen, 10 davon sind schwerbehindert. Heute leben noch 4 Kinder bei ihr. 3 davon sind deshalb behindert, weil die Mütter Alkohol in der Schwangerschaft getrunken haben. Sie leiden unter dem sogenannten fetalen Alkoholsyndrom.
Es ist tatsächlich traurigerweise die häufigste Behinderung der westlichen Gesellschaft. Das heißt, wenn wir in Statistiken denken, und das tun wir ja gerade gerne in der heutigen Zeit, ist es so, dass wir im Jahr in Deutschland etwa 13.000 Kinder mit dem fetalen Alkoholsyndrom neu geboren haben. Und die sogenannten Artefakte, das heißt Teilstörungen durch Alkohol, die optisch nicht nachweisbar sind, er liegt weitaus höher, die Zahl, man geht von bis zum 10-fachen aus. Das Traurige daran ist, dass wir keine Aufklärung haben, wie schädlich Alkohol in der Schwangerschaft ist. Denn es braucht nicht viel, man muss nicht alkoholkrank sein, um ein Kind durch das fetale Alkoholsyndrom lebenslänglich zu schädigen.
Wobei die Frauenärzte die Frauen ja schon darauf hinweisen, wenn sie schwanger sind.
Nicht alle. Es gibt tatsächlich noch die alte Schule, die sagt, dass ein Rotwein gut für die Durchblutung ist.
Wie viel Alkohol muss man trinken, um das Kind wirklich zu schädigen?
Da gibt es keine Zahl zu. Man muss verstehen, dass von der Empfängnis bis zur Geburt Zellteilung stattfindet. Und in bestimmten Teilbereichen der Entstehung eines Embryos, eines Fötus bis hin zur Geburt gibt es bestimmte Entwicklungsprozesse. Das Gehirn wird von der ersten bis zur letzten Sekunde entwickelt. Deswegen ist das immer der Bereich, der eigentlich immer geschädigt wird. Wenn ein Fötus vor dem 7. Monat im Mutterleib Alkohol konsumiert durch die Mutter, braucht er 10-mal so lange, um den Alkoholgehalt abzubauen und hat auch eine 10-fache Potenz und keine arbeitende Leber. Ein Glas Rotwein ist 10-fach so hoch beim Fötus.
Die Konsequenzen aus dieser Hirnschädigung, die sind wirklich fatal bei den Kindern, nämlich welche?
In erster Linie haben diese Kinder eine sogenannte Frontstirnlappenschädigung. Das heißt, sie können häufig gut von schlecht nicht unterscheiden. Sie sind leicht verführbar zu Straftaten. Sie haben Gedächtnisstörungen, können sich an viele Dinge nicht erinnern. Selbst wenn ihnen optisch und äußerlich sowie auch im Intellekt keine Behinderung anzumerken ist, so ist es häufig so, dass sie aber in den sogenannten exekutiven Funktionen, also Handlungsplanung, wie ist ein Raum aufgebaut, wie funktioniert Mathematik, was ist Logik, tatsächlich fast alle eine Einschränkung haben.
Wenn Sie sagen, die Kinder können gut von böse nicht unterscheiden durch diese Hirnschädigung, dann ist es für sie ja eine immense Herausforderung. Denn diese Kinder werden sich ja dann in der Öffentlichkeit, denke ich jetzt auch mal, entsprechend daneben benehmen. Wie oft haben Sie schon zu hören bekommen, erziehen Sie doch das Kind mal richtig?
Ja, ich kenne beides. Ich kenne zum einen, erziehen Sie das Kind doch mal richtig, wie benimmt er sich denn? Aber ich kenne vor allen Dingen auch, diese Kinder benötigen kurze und verlässliche Aussagen, die wirken in unserer Gesellschaft häufig als streng. Wenn ich sage, Erik, nein, dann sagen viele von außen, hey, sei doch nicht so hart. Ich bin nicht hart, sondern ich bin liebevoll konsequent. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Ein Wenn-Dann-Prinzip erschließt sich denen nicht. Wie häufig sagen wir zu unseren Kindern, ich komme gleich. Ja, was ist das für eine Aussage? Das sagt gar nichts. Da können schon unsere, ich sage jetzt mal, normalbehinderten Kinder nicht mit um. Wie sollen denn dann die Kinder, die mentale Beeinträchtigungen haben, die können es überhaupt nicht einsortieren. Das heißt, wir müssen unsere Verhaltensweisen in guten Strukturen und in kurzen Wegen denken und anpassen. Und das wirkt oft auf die Außenwelt häufig herzlos und sehr streng. Und das muss sich rechtfertigen und das finde ich immer äußerst anstrengend.
Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, die können ja nichts dafür, die Kinder, wenn die behindert sind. Die kann man gar nicht erziehen. Man muss sie einfach lieben und pflegen. Sie sehen das offensichtlich anders.
Ja, jedes Kind hat ein Recht auf Erziehung. Also ich denke, es ist nicht eine Pflicht der Erwachsenen. Wir müssen mal die Sichtweise auf die Kinder lenken und sagen, so welche Rechte haben denn die Kinder? Und ich denke, Erziehung ist ein sehr hohes Gut und es ist heutzutage, bedauere ich sehr, dass Anstrengungen gemieden werden in der Erziehung, um konsequent zu bleiben und es dann häufig eher in die Richtung geht, dass es heißt, ja, die Kinder sollen sich entfalten. Aber nicht selten ist es auch, sag ich mal, provokant Bequemlichkeit der Eltern, bei ihrem Nein nicht bleiben zu können oder bei ihrem Ja, weil das anstrengend ist. Ne? Also da machen wir uns mal nichts vor, Erziehung ist anstrengend.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.